Sollte es aufnehmen. So, jetzt ist Aufnahme läuft. Es ging um die Konversion zwischen regulären Ausdrücken und endlichen Automaten. Und da möchte ich zu beiden Richtungen noch ergänzende Dinge sagen. Das erste ist die Konversion von den regulären Ausdrücken zu den endlichen Automaten. Die verlief eigentlich sehr einfach rekursiv über den Aufbau der Ausdrücke. Man kann es noch, da kann man verschiedene, das verschieden darstellen noch. Und eine Alternative ist, die ich gerne kurz besprechen möchte. Wir haben letztes Mal Epsilon-NFAs gebaut aus den regulären Ausdrücken. Und wenn man das tatsächlich praktisch durchführt, also wenn man das hinmalt, ist das sehr schön. Hier haben Sie das Beispiel, wie schalte ich zwei NFAs hintereinander. Naja, indem ich einfach die Endzustände des ersten mit Epsilon-Kanten zum Startzustand des nächsten verbinde. Jetzt sind diese ganzen Epsilon-Übergänge etwas nervig, wenn man das tatsächlich zeichnen muss. Und wenn man sie nachher wieder eliminiert, ist es auch nervig. Man kann die aber im Prinzip auch gleich NFAs konstruieren ohne Epsilons. Das ist gar nicht so viel schwieriger, nur nicht so ganz so einfach hinzuzeichnen. An dem Beispiel möchte ich es hier mal, also an diesem Schema möchte ich es mal kurz erläutern. Gehen wir wieder zurück, indem ich noch hier bin und keine Epsilons eingezeichnet habe. Ich kann auch direkte Übergänge von Zuständen des ersten Automaten in den Startzustand des zweiten machen, aber nur dann, wenn ich hier drüben einen Übergang habe von irgendeinem Zustand mit dem Zeichen A in den Endzustand, dann kann ich sagen, naja, dann kann ich das ersetzen, indem ich nämlich statt in den ersten Endzustand des ersten Automaten zu gehen, das schmeiße ich also raus und mache stattdessen eine Transition rein, hier mit dem A in den Startzustand des nächsten Automaten. Und das mache ich natürlich für jede Transition, die in irgendeinen Endzustand geht. Das heißt, wenn ich hier unten eine weitere Transition habe mit einem B, die in diesen anderen Endzustand geht, dann mache ich das genauso. Die wird dann ersetzt durch eine zweite Transition, die in den Beginn des nächsten Automaten geht. Die Details können Sie sich im Schöning angucken. Der erklärt es ganz gut. Aber das ist eben, Sie kriegen dadurch gleich einen kompakteren Automaten, weil Sie diese Epsilon-Übergänge vermieden haben. Es ist nur vom Zeichnen her ein bisschen aufwendiger und auch vom Programmieren her ist es ein bisschen mehr Arbeit, weil Sie eben nicht nur die Endzustände durchgehen müssen, sondern alle Zustände und gucken, gibt es irgendwelche Transitionen in einen Endzustand. Das war die erste kleine Bemerkung. Dann eine zweite alternative Methode der Umwandlung. Jetzt gehen wir aber auf eine getrennte Folie. Und zwar, man kann diese Umwandlung von regulären Ausdrücken in endliche Automaten auch inkrementell machen. Man fängt mit einem regulären Ausdruck an und den manipuliert man und dann ergibt sich daraus so langsam der Automat. Und zwar ist die Idee, dass man erstmal mit generalisierten Automaten startet, wo an den Kanten nicht nur einzelne Zeichen, sondern ganze reguläre Ausdrücke stehen können. Und dann diese generalisierten Automaten immer mehr aufbricht, also diese regulären Ausdrücke, die an der Kanten stehen, durch einfache reguläre Ausdrücke ersetzt und dann immer mehr in den Automaten verlagert und am Ende dann mit dem Automaten aufhört, wo wirklich nur noch einzelne Zeichen an den Kanten stehen. Und das sind dann Transformationen auf diesem Automaten. Das heißt, Sie beginnen dann mit sowas. Sie beginnen mit einem Automaten, der hat einen Startzustand und hat eine Transition in einen Endzustand. Und an dieser Transition, da steht gerade Ihr regulärer Ausdruck Alpha, den Sie konvertieren wollen in den Automaten. Bis jetzt haben Sie noch nicht sehr viel Arbeit gemacht. Jetzt wird aber sukzessive dieser Automat, wo eben noch reguläre Ausdrücke an den Kanten stehen können, wird transformiert in einen, wo immer weniger echte reguläre Ausdrücke und immer mehr einzelne Zeichen an den Kanten stehen. Und zwar werden dann eben Transformationen angewandt. Die Kanten durch einfachere Kanten ersetzen. Ja. Wenn ich so eine Kante habe in meinem Automaten, dann kann ich die ersetzen durch zwei Kanten hintereinander. Das heißt, wenn das hier der Zustand P und das der Zustand Q ist, dann ist es auch wieder P und Q und Sie haben einfach einen neuen Zwischenzustand eingefügt, der eben jetzt die beiden Bestandteile Ihres regulären Ausdrucks Alpha, Beta in zwei einzelne Transitionen unterteilt und Alpha und Beta könnten weiterhin komplexe reguläre Ausdrücke sein. Das Ganze kann man auch mit einer Alternative machen, wenn Sie also hier haben P und dann haben Sie hier an der Kante dran stehen Alpha oder Beta und dann eine Transition nach Q, dann können Sie das auch transformieren und es ist nicht sehr schwer zu raten, wie das dann aussehen wird. Das wird eben zwei Transitionen sein. An der einen steht P dran, Entschuldigung, an der einen steht Alpha dran und an der anderen steht Beta dran. Und dann bleibt nur noch der Stern und da brauchen wir jetzt tatsächlich, um es einfach zu halten, Epsiloner und wenn wir den Stern haben, der also so aussieht, ein P und dann steht hier Alpha Stern dran und Sie gehen nach Q, dann übersetzen wir das wieder, hier bleibt unser P und unser Q und dazwischen führen wir einen neuen Zustand ein und da steht jetzt Alpha dran. Und wie verbinde ich P und Q mit dem? Indem ich mit Epsilon die Transition da reinmache und mit Epsilon wieder die Transition da raus mache. Da muss man sich einen Moment überlegen, dass das wirklich äquivalent ist, aber das funktioniert tatsächlich. Und das lässt sich natürlich sehr kompakt hinschreiben. Und gucken wir uns mal ein Beispiel an. Das ist auch gar nicht so unpraktisch. Das Beispiel müssten wir jetzt hier an der Seite machen oder vielleicht hier unten. Nehmen wir mal den Ausdruck. Also das waren die Regeln und jetzt kommt das Beispiel. Wir fangen an mit einer einzigen Transition, an der die schreiben wir dran 0 oder 1, Stern 1 und 0 oder 1. Das ist also unsere Startsituation und jetzt eliminieren wir sukzessive die komplexen Ausdrücke und ersetzen sie durch einfachere. Machen wir gleich mal zwei Schritte in einem, indem wir die beiden Konkatenationen eliminieren. Dann haben wir also hier einmal 0 oder 1 Stern, dann haben wir eine 1 und dann haben wir nochmal 0 oder 1 und dann kommen wir in unseren Endzustand. Das war also zweimal die hier angewandt. Dann können wir ja eigentlich schon parallel in dem ersten Teil können wir das 0, 1 des Stern eliminieren. Das wäre also weiterhin unser Startzustand, dann mit einem Epsilon in einen neuen Zustand. Da steht dann 0 oder 1 dran in der Schleife und dann wieder mit dem Epsilon raus in diesen Zwischenzustand. Dann hier die 1 und hier, ja, da machen wir diese triviale Umformung, wo an der einen Kante eine 0 und an der anderen Kante eine 1 steht, in unseren Endzustand. Entschuldigung. Und die letzte Elimination von dem 0 oder 1 da an der Schleife, das spare ich mir mal. Also es hat den Nachteil, dass Sie, wenn Sie einen großen Automaten erzeugen, dass Sie dann mit der Zeit ziemlich große Automaten oder partielle Automaten kopieren müssen. Aber andererseits ist es wiederum sehr gut nachvollziehbar, was da passiert. Das ist, im Prinzip kriegen Sie da ziemlich was das Ähnliche raus wie wie das beim letzten Mal, nur mit weniger Epsilon-Übergängen. Es wird also ein kompakterer Automat. Aber das Vorgehen ist im Prinzip das gleiche. Nur haben Sie, statt dass Sie einen rekursiv, dass Sie rekursive Aufrufe haben für die Teilausdrücke, haben Sie jetzt hier so eine sukzessive, mehr iterative Lösung. Und als letztes, ich schalte mal gerade das Mikro aus. Sonst. So. Als letztes wollte ich noch auf die andere Richtung eingehen, wenn man die Automaten in die regulären Ausdrücke konvertiert. Und da ist erstmal ein Verständnisproblem, was viele Leute beim ersten Mal haben. Da möchte ich nochmal drauf eingehen. Und zwar ist das dieses, diesen graduellen Aufbau, dass man erstmal für alle Paare von Zuständen I, J eben die Pfade findet, die direkt von I nach J führen, dann die, die mit einem möglicherweise Zustand oder zwei oder drei, wo man also immer den Index der möglichen Zustände, die erlaubt sind, immer um eins erhöht. Und diese Kernidee wollte ich noch mal kurz skizzieren hier, weil dazu letztes Mal dann noch Fragen kamen. Wenn ich also jetzt habe den Zustand I und den Zustand J und ich will wissen, wie kann ich von I nach J kommen mit als reguläre Sprache beschrieben, wenn ich Zustände mit maximal dem Index K plus 1 zulasse, dann kann es eben sein, dass sie entweder direkt von I nach J kommen, also direkt, Entschuldigung, nicht direkt, dass sie von I nach J kommen in einem Pfad, der K plus 1 gar nicht benutzt. Und das waren gerade die Ausdrücke Alpha, I, J, K, das waren also die der reguläre Ausdruck, den mir beschrieben hat, wie ich von I nach J komme und maximal K benutze, also eben nicht K plus 1. Aber es kann auch sein, dass Sie tatsächlich in Ihrem Weg von I nach J das K plus 1 ein- oder mehrmals benutzt haben. Und dann sähe der Weg eben so aus, dass Sie hier in Ihrem Zustand K plus 1 haben und dann Ihr Weg, ja, wie kann der von I nach J führen, wenn er K plus 1 ein- oder mehrmals benutzt? Der kann nur so aussehen, dass Sie erstmal von I nach K plus 1 in einem oder mehr Schritte gegangen sind, dann immer wieder von K plus 1 in sich selbst und dann am Ende von K plus 1 nach J. Und das sind keine Einzeltransitionen, sondern das sind wirklich ganze Wege. Das heißt, das hier ist eben der reguläre Ausdruck Alpha I K plus 1, wobei man aber auf dem Weg immer nur maximal K benutzt, das K plus 1 kommt ja dann erst, dann haben wir hier Alpha K plus 1 K plus 1, also von K plus 1 wieder nach K plus 1, aber auf dem Weg ohne den ersten und letzten Zustand benutzt man immer nur maximal K und dann kommt eben Alpha von K plus 1 nach J, wo ich auch wieder nur maximal K benutze. Das ist also dieses Rekursionsschema und das ist die Erklärung, warum eben dieser Ausdruck Alpha IJ K plus 1 gerade der Ausdruck ist, naja, entweder habe ich eben diesen Weg genommen oder ich habe erstmal das Alpha hat mich von I nach K plus 1 gebracht, mit maximal K, dann bin ich mit dem Ausdruck Alpha K plus 1 K plus 1 mit Index maximal K, den habe ich endlich oft benutzt und dann bin ich von dem K plus 1 ins J übergegangen. Das ist also der reguläre Ausdruck, der zu diesem Bildchen gehört. Und das Bildchen wollte ich noch nachtragen. Das hat letztes Mal gefehlt und ich hoffe, dass das die Konstruktion, die rekursive Konstruktion besser verständlich macht. Und was auch noch gefehlt hat, war ein Beispiel für diese Konstruktion, dass wir uns also tatsächlich einen sehr kleinen Automaten hernehmen werden und den in einen regulären Ausdruck überführen. Und das mache ich jetzt auf dem getrennten Folie. Und also hier Beispiel für Finite Automaten nach Regular Expression. Und unser endlicher Automat sieht so aus. Wir haben einen Startzustand, der auch gleichzeitig Endzustand ist. Den nennen wir 1. Und dann haben wir noch einen zweiten Zustand, genannt 2, der ein ganz normaler Zustand ist. Und dann haben wir Transitionen. Mit dem A kommen wir von 1 nach 2 und mit B kommen wir wieder zurück von 2 nach 1. Ist also ein NFA, weil manche Übergänge fehlen. Also von 2 mit A geht es eben nirgendwo hin. Ja, und jetzt müssen wir eben diese Alphas rekursiv aufschreiben. Und wir fangen mit den Basisfällen an. Da geht es darum, wie komme ich von 1 nach 1, also da, wo ich gar keine Schritte zu machen brauche, mit maximal der Benutzung des Zustandes 0, das heißt mit Benutzung keiner Zwischenzustände, weil eben nichts kleiner gleich 0 ist. Ja, das ist natürlich nur Epsilon, nur wenn die Eingabe leer ist, kommen Sie von 1 nach 1, ohne irgendwelche Zwischenzustände zu benutzen. Alpha 1, 2, also das muss man für alle Kombinationen I, J eben ausrechnen. Und das sind jetzt gerade die Basis von 1 nach 2, ohne Zwischenzustände, das ist gerade das A. Mit A komme ich von 1 nach 2. Wie sieht es aus von 2 nach 1? Was ist da? Ja, das ist gerade das B, was uns von 2 nach 1 bringt, ohne Zwischenzustände. Und von 2 nach 2, das ist wiederum das Epsilon. Und das habe ich mir jetzt einfach so überlegt, aber das ist natürlich, wenn wir auf die Folien zurückgehen, ist das Teil der Definition des Algorithmus gewesen. Das sind eben gerade die, das war gerade das hier, wenn der obere Index eben 0 ist. Das heißt, ich habe mir jetzt nicht spontan irgendwas überlegt, sondern das ist einfach streng nach diesem Schema hier. Ja, und jetzt müssen wir eben den Exponenten, die Anzahl der erlaubten, nicht die Anzahl, den maximalen Index der Zwischenzustände langsam erhöhen, 1 und dann 2. Das heißt, jetzt überlegen wir uns Alpha 1, 1, 1. Und jetzt brauchen wir uns das gar nicht zu überlegen, sondern jetzt können wir einfach das Schema benutzen. Was ist das? Das ist eben Alpha 1, 1, 0 oder jetzt Alpha 1 und jetzt dürfen Sie den Zwischenzustand 1 neu benutzen. Das heißt, Sie gehen jetzt wirklich von 1 nach 1. Das sind jetzt so Randfälle mit Exponenten 0, dann Alpha 1, 1, 0 Stern und Alpha 1, 1, 0. Das sieht jetzt völlig degeneriert aus, aber das liegt daran, dass eben sowohl der Start- als der Endzustand 1 ist und auch dieser neue zugenommene Zwischenzustand. Das ist natürlich sehr speziell. Und wenn man es jetzt ausrechnet, dann ist das, das will ich jetzt, ja doch, das kann man sehr schnell ausrechnen, weil das oben steht ja, Alpha 1, 1, 0 ist Epsilon. Das ist also Epsilon oder Epsilon, Epsilon Stern, Epsilon. Und ich werde jetzt nicht alle ausrechnen, sondern nur die, die wir brauchen, nämlich Alpha 1, 2, 1. Das wäre jetzt wieder Alpha 1, 2, 0 oder Alpha 1, 1, 1, 0, dann Alpha 1, 1, 0, Stern und dann Alpha 1, 2. Jetzt sind wir dann beim Endzustand 2 angelangt. Und das ist eben A oder Epsilon, Epsilon Stern A. Einfach aus der vorherigen Rekursionsschicht. Und die restlichen, da schreibe ich Ihnen nur das Endergebnis auf, Alpha 2, 1, 1 ist eben im Endeffekt B oder B, Epsilon, Stern, Epsilon, Alpha 2, 2 ist Epsilon oder B, B Epsilon Stern A und als letztes, und das ist auch das Einzige, was wir brauchen, normalerweise kriegen wir eine Summe von allen Wegen vom Startzustand zu irgendeinem Endzustand. Wir haben aber hier nur einen einzigen Endzustand, also ist die Summe ein Element. Das Einzige, was uns interessiert, ist eben Alpha 1, 1. Wie komme ich vom Start zum Endzustand? Unter Benutzung aller Zwischenzustände, das heißt eben, die dürfen alle kleiner gleich 2 sein. Das ist jetzt schon das Ende der Rekursion, beziehungsweise genau gesagt deren Anfang. Und das ist jetzt wieder streng nach Schema Alpha 1, 1, 1 oder Alpha 1, 2, dass sie eben als Zwischenzustand auch noch das 2 zulassen. Dann Alpha 2, 2, Entschuldigung, dafür eine 1 jeweils, Stern und dann Alpha 2, 1. Und das möchte ich nicht genau hinschreiben, weil das ein bisschen länglich wird, aber wenn Sie die alle vereinfachen, ich trage also hier in der Spalte vereinfacht nach offensichtlichen Rechenregeln, die wir aber noch erst uns anschauen werden, dann das hier wäre natürlich vereinfacht, das Epsilon einfach, das hier ist, naja, diese Epsiloner, die kann man alle wegschmeißen, dann habe ich A oder A, das heißt, das wird vereinfacht zu A, hier würde ich das vereinfachen zu B und das würde ich vereinfachen zu BA. Nein, das stimmt nicht. Epsilon oder BA. Und wenn ich dann den Ausdruck hier vereinfache, dann kriege ich im Endeffekt eine mögliche Formel, ist dann die da Epsilon oder A. Dann kommt Epsilon oder BA. Ja. BA Stern B. Der reguläre Ausdruck, der dabei rauskommt, ist nicht eindeutig definiert, beziehungsweise wenn Sie den Algorithmus ablaufen lassen, ist er natürlich eindeutig definiert, aber wenn Sie dazwischen noch Vereinfachungsschritte ablaufen lassen, dann können Sie halt irgendwelche mehr oder weniger vereinfachten regulären Ausdrücke rauskriegen. Und der hier, dass der passt, das ist zumindest leicht nachvollziehbar zu dem Automaten hier oben. Man kann entweder gleich in 1 bleiben mit dem Epsilon, dann ist alles gut, oder man macht eben einen A zu dem Zweier und in dem Zweier bleibt man entweder gleich stehen oder macht nochmal ein BA-Schleife, kommt wieder zum Zweier zurück, macht das beliebig oft und geht dann wieder zurück zum Einser mit dem B. Das ist natürlich nicht das, was Sie vielleicht intuitiv hinschreiben würden. Da würden Sie schreiben, naja, das ist doch A, B Stern, der Automat. Aber der Algorithmus garantiert ja nicht, dass Sie den kürzesten regulären Ausdruck konstruieren, sondern einen regulären Ausdruck. So, ich hoffe, jetzt habe ich dieses Verfahren noch ein bisschen nachvollziehbarer gemacht. Und das ist dann das Ende dieses der Wiederholung mit Erweiterungen. Gibt es da zu diesem Teil noch Fragen? Dann würde ich im Stoff fortfahren. Abschlusseigenschaften regulärer Sprachen. Was heißt eine Abschlusseigenschaft? Dass die Mengen abgeschlossen sind unter irgendeiner Operation. Das heißt, wenn Sie zwei reguläre Sprachen nehmen und die irgendwie verknüpfen, dass es wieder eine reguläre Sprache ist. Und das ist genau hier aufgezählt. Wenn Sie zwei reguläre Sprachen haben, dann ist das Produkt, die Konkatenation der beiden Sprachen R1, R2 ist auch wieder eine reguläre Sprache. Die Vereinigung ist eine reguläre Sprache. Der Stern ist eine reguläre Sprache. Und das Komplement ist auch eine reguläre Sprache. Und der Durchschnitt ist eine reguläre Sprache. Und die Differenz ist auch eine reguläre Sprache. Also die regulären Sprachen sind unter ziemlich vielen Mengenoperationen abgeschlossen. Und wieso folgt das sofort? Gucken wir es uns mal an. Also das folgt nicht alles sofort, muss ein bisschen nachdenken. Die ersten drei sind klar. Warum? Weil ja die Konkatenation und die Vereinigung der Stern, das ist ja gerade die Bedeutung der Operationen auf den regulären Ausdrücken. Die Konkatenation von zwei regulären Ausdrücken, die Alternative von zwei regulären Ausdrücken und der Stern. Das heißt, wie Sie jetzt hier im Detail argumentieren würden, wären, okay, Sie haben zwei reguläre Ausdrücke, wieso ist dann zum Beispiel R Stern, nein, Entschuldigung, Sie haben zwei reguläre, Sie haben in dem Fall eine reguläre Sprache, R, wieso ist R Stern dann auch wieder regulär? Gut, wenn Sie eine reguläre Sprache haben, muss es für die einen regulären Ausdruck gegeben haben, der diese Sprache gerade als Bedeutung hat. Nennen wir den Alpha, also können wir natürlich auch Alpha Stern bilden. Und was ist die Bedeutung von Alpha Stern? Das ist eben gerade die reguläre Sprache, die Sie ursprünglich hatten, R Stern. Das heißt, es ist immer so ein Hin- und Herspringen zwischen den Sprachen, für die wir den Abschlusseigenschaft zeigen wollen und den regulären Ausdrücken, die die Sprachen repräsentieren. Und jetzt machen wir das noch für die restlichen drei. Wenn Sie das Komplement einer Sprache, einer regulären Sprache bilden wollen, dann ist die wieder regulär. Wieso? Naja, wenn Sie eine Sprache haben, R, die muss ja für irgendeinen, jetzt nehmen wir einen Automaten, einen DFA, muss gerade diese Sprache akzeptieren. Und wie kriegen wir dann den Automaten, der die Komplementsprache akzeptiert, also gerade die Differenz von allen Wörtern und dieser Sprache R, indem wir einfach akzeptierende und nicht akzeptierende Zustände vertauschen. Und das heißt, ich nehme eben jetzt einen Automaten A' und wo früher die akzeptierenden Zustände F waren, ist es jetzt gerade die Komplementmenge Q ohne F. Also alle, die früher nicht akzeptierend waren, sind jetzt akzeptierend und dann ist es nicht schwierig zu sehen, dass die Sprache von diesem Automaten A' eben gerade die Komplementsprache von dem ursprünglichen Automaten ist und damit die gesuchte Sprache R quer. Durchschnitt kriegt man dann mit dem Morgen, indem man auf die Vereinigung das zurückführt. Wie kriege ich den Durchschnitt von zwei regulären Sprachen? Naja, ich nehme erst die Vereinigung der Komplementsprachen und dann komplementiere ich das wieder. Und de facto sind das natürlich, wenn Sie es konstruktiv auf den ausführen wollen, sind das Operationen auf Automaten oder regulären Ausdrücken. Aber der Satz, den wir beweisen, ist eben, dass die Sprachen darunter abgeschlossen sind. Und deswegen sind das hier die mengentheoretischen Operationen, die Sie sehen. Aber wir wissen eben aus den Zeilen darüber, dass die auch die Sprachklasse erhalten. Und dann bleibt noch das Letzte, die Differenz. Ja, die Differenz kann man auch wiederum ausdrücken als Kombination von den bisherigen Operationen. Das heißt, Differenz zwischen R1 und R2 ist gerade R1 minus dem Komplement von R2. Und da wir gerade in der Zeile drüber gezeigt haben, R1 geschnitten mit dem Komplement von R2, und da wir gerade in der Zeile drüber gezeigt haben, dass der Schnitt reguläre Sprachen enthält und dass die Komplementbildung reguläre Sprachen enthält, haben wir damit auch alles gezeigt. Und es gibt noch jede Menge andere Operationen auf Sprachen, die von den regulären die Regularität erhalten. Eine kleine Bemerkung, diese Komplementierung eines DFAs durch Vertauschen der Endzustände und Nicht-Endzustände, das funktioniert wirklich nur bei einem DFA. Wenn Sie das bei einem NFA machen, dann kriegen Sie nicht notwendigerweise einen Automaten, der das Komplement akzeptiert, sondern der irgendwas anderes akzeptiert. Und das ist nicht schwierig, das zu sehen, aber es ist hilfreich, wenn Sie sich das mal zu Hause überlegen. Deswegen Übungsaufgabe. Und das ist auch der Grund, wenn Sie Komplementierung machen und Sie haben vorher einen NFA, dann müssen Sie erst mal determinieren. Und das ist eben das, was teuer ist. Das ist gerade die Potenzmengenkonstruktion. Das heißt, die Komplementierung von einem Automaten ist eine inhärent teure Operation. Sie kommen da nicht um die Determinierung drumherum und dann kann es eben explodieren. Also potenziell teuer. Sie können natürlich Glück haben. Und da man die, wenn wir zurückgehen, ich gehe gerade mal zurück, um den Durchschnitt zu bauen, habe ich hier dreimal komplementieren müssen. Und das kann natürlich extrem teuer werden. Und glücklicherweise, wenn Sie den Durchschnitt bauen wollen, dann können Sie das auch viel billiger. Und zwar durch die sogenannte Produktkonstruktion. Und da können Sie also direkt den Durchschnitt von zwei Sprachen direkt auf den DFA-Repräsentationen machen, ohne da Komplementierungen zu machen, sondern es ist ziemlich direkt. Und zwar, Sie bauen den sogenannten Produktautomaten und die Idee ist, dass Sie beide Automaten parallel laufen lassen. Nur wir haben bis jetzt noch keine Operation, um Automaten parallel laufen zu lassen, das ist nur intuitiv. Und dann einfach das Wort akzeptieren, wenn beide Automaten in den Endzustand gelangt sind. Und dieses Parallellaufen lassen, das ist nichts anderes, als ob Sie eben das mathematische kartesische Produkt bilden, dass Sie eben zwei kleine Teilautomaten haben, die beide immer parallel abgedatet werden und das ist dann gerade modelliert durch das Kreuzprodukt der Zustandsräume, dass also Ihr Zustand von diesem Produktautomaten, dass da jeder Zustand eben gerade ein Paar von zwei Zuständen ist, einer aus dem einen und einer aus dem anderen Automaten und jeder Schritt in dem Produktautomaten führt eben auf den beiden Teilzuständen die entsprechende Delta-Funktion aus. Ups, falsche Richtung. Und das ist jetzt die Konstruktion des Produktautomaten M, also Sie haben irgendeinen Automat M1 und einen M2 auf dem gemeinsamen Alphabet Sigma und jetzt bauen Sie diesen Produktautomaten, da sind eben gerade die Zustände, die Paare von Zuständen aus dem einen Automaten und aus dem anderen und das Alphabet bleibt unverändert, Delta sehen wir gleich, wie das aussieht und der Startzustand ist einfach das Paar S1, S2 aus dem Startzustand des einen und dem Startzustand des anderen Automaten und die Endzustände, ja, wir wollen was akzeptieren? Wir wollen den Durchschnitt akzeptieren, wir wollen also nur dann ein Wort akzeptieren, wenn beide Automaten in den Endzustand gelangt sind, das heißt, der Endzustand, die Menge der Endzustände sind eben gerade die Menge aller Paare, wo sowohl die eine als auch die andere Komponente aus dem Endzustand des jeweiligen Automaten kommt. Und jetzt muss man nur noch sagen, wie dieses Delta definiert ist. Und das Delta ist eben eine Funktion, die jetzt eben ein Paar von Zuständen nimmt und einfach ein neues Paar zurückgibt. Das heißt, das ist Ihr Eingabezustand und unter dem Zeichen A kriegen Sie eben jetzt ein Paar zurück, das aus den beiden Ergebnissen der beiden Teilautomaten 1 und 2 besteht. Und dann ist die Behauptung, dass dieser sogenannte Produktautomat, dass der ein DFA ist, ja, das kann man sehen, und dass der gerade die Schnittsprache akzeptiert. Ich mache es mal noch ein bisschen leiser, das klirrt immer noch ziemlich. Ja. Das glauben wir mal. Das ist nicht sehr schwierig zu beweisen. Und hier kriegen wir natürlich jetzt keinen exponentiellen Aufblaseffekt, sondern die Größe dieser Produktkonstruktion ist eben gerade das Produkt aus den Größen der einzelnen Automaten. Jedenfalls was die Menge der Zustände angeht. Und Beispiel, hier ist sogar ein Beweis. Gut, machen wir den Beweis noch. Wir müssen einfach zeigen, dass diese Aussage hier gilt, dass also die erweiterte Delta-Funktion von dem Paarautomaten, von dem Produktautomaten, wenn man die auf ein Wort ansetzt, das ist nichts anderes, als wenn man mit den beiden Teilautomaten gearbeitet hätte und der einen Teilautomat mit dem Wort gefüttert hätte und den anderen Teilautomat mit dem Wort gefüttert hätte, jeweils beginnend mit Q1 und Q2. Und wenn Sie das haben, das ist also wirklich eine einfache Induktion, dann können Sie sehr schnell durch genau dann Wenn-Umformungen, wenn eben ein Wort W in dem Produktautomat, von dem Produktautomaten akzeptiert wird, das ist genau dann, wenn eben Ihre Delta-Funktion, das ist jetzt die Delta-Funktion vom Produktautomaten, angesetzt auf den Startzustand des Produktautomaten mit dem Wort W gerade wieder einen Zustand liefert, der nur in beiden Komponenten aus Endzuständen besteht. Das ist per Definition, und das ist jetzt wiederum per Eigenschaft hier. Hier in diesem Schritt benutzen Sie diese Eigenschaft, die Sie oben gehabt, bewiesen haben. Ja, und das ist aber, wenn Sie sich das angucken, das ist nichts anderes als die Aussage, dass eben der Automat 1 das Wort akzeptiert hat und der Automat 2 das Wort akzeptiert hat. Also das ist ein sehr direkter Beweis der ganzen Sache. Und ja, und das ist natürlich dasselbe, als ob das Wort in der Sprache des einen und des anderen Automaten gelegen hat. Und das ist dann wiederum dasselbe, als ob es in dem Durchschnitt gelegen hat. Also wirklich hier alles haarklein aufgeschrieben. Funktioniert Durchschnitt durch Produkt auch für NFAs oder nur für DFAs? Gehen wir mal einfach zu der Definition wieder zurück. Ups. Wo muss man sich zumindest was überlegen, wenn man das jetzt für NFAs macht? Wo funktioniert das, was da steht, nicht mehr so ganz? Ja? Nein, da nicht. Aber Sie gucken Sie sich mal die Definition von Delta an. Macht die noch Sinn? Ja? Genau, das Problem ist jetzt, hier sind es Mengen jeweils und dann haben Sie ein Paar von Mengen, aber das wollten Sie gar nicht. Sie wollten was anderes haben. Das heißt, man muss diese Definition anpassen, aber im Prinzip lässt sich das retten. Machen wir noch ein Beispiel dazu. Und zwar nehmen wir jetzt den Durchschnitt der Sprachen AA Stern. Und L2 ist gerade die... also das ist nicht ganz richtig, was hier schreibe. Ich mache mal weg. Wo ist es? Hier. Ich kann nicht schreiben, L1 ist gleich AA Stern. AA Stern ist ein regulärer Ausdruck. Was ich meine, ist eben die Sprache von dem regulären Ausdruck. Deswegen habe ich den neutralen Doppelpunkt geschrieben. Und L2 soll eben sein, die Sprache, die von dem regulären Ausdruck AAA Stern erzeugt wird. Und jetzt wollen wir den Durchschnitt bilden. Und wie Sie unschwer erkennen können, sind das gerade die Menge der A hoch 6 Sternworte. Und die Konstruktion wird uns das auch liefern. Und jetzt male ich es mal etwas suggestiv hin, indem ich nämlich einmal einen Automaten baue, der hier das AA Stern akzeptiert. Das also das hier ist sowohl Start- als auch Endzustand. Und dann habe ich noch einen zweiten Automaten, der eben das A hoch 3 Stern akzeptiert. Und der sieht ziemlich ähnlich aus, nur ein bisschen länglicher. Hier haben wir unseren Zustand 0. Mit A geht es nach 1 und noch mit dem A nach 2 und mit noch einem A kommen wir wieder zurück. Und das ist unser Start- und Endzustand, die 0. Und jetzt wollen wir den Produktautomaten bilden. Ja, wie bilden wir den? Der Zustandsraum ist gerade der Produktraum aus den beiden Zuständen der Einzelautomaten, also Paare von Zahlen im ersten Komponente 01 und in der zweiten Komponente 012. Und deswegen kann man das auch sehr geometrisch aufmalen, weil wir jetzt hier diese beiden linearen Automaten haben. Dann ist eben das hier ist zum Beispiel der Zustand 00, das wäre der Zustand 10, also jeweils in der ersten Komponente ist der Automat auf der linken Seite und in der zweiten Komponente ist der auf der horizontalen Achse. Und dann wäre es hier eben in der ersten Komponente ist die horizontale Achse, in der zweiten Komponente ist die vertikale Achse 2,0, hier dann 01, 02, 01, 1, 1 und 1, 2. Danke. So. Und die Übergänge sind dann eben gerade die Paarübergänge, das heißt zum Beispiel von 00, wenn ich ein A lese, was mache ich, dann gehe ich in beiden Automaten um 1 weiter, also nach A11, wenn ich bei 11 ein A lese, gehe ich in dem einen Automaten, der ersten Komponente gehe ich auch um 1 weiter, aber in der zweiten Komponente gehe ich ja gerade wieder zurück von der 1 zur 0. Und von 2,0, wenn ich jetzt wieder ein A lese, dann wird die 2, dann springe ich in der ersten Komponente auf 0 zurück, aber in der zweiten Komponente würde ich auf 1 gehen. Das heißt, es geht irgendwie so. Wenn ich jetzt von 0,1 ein A lese, dann wird die erste Komponente geht wieder zurück auf die 1 und die zweite Komponente erhöht sich auch. Das heißt, hier gehen wir da so rüber mit einem A und von 1,0 da gehen wir nach 1, 2. Wie bitte? Wo? Ich glaube, ich meine 2, 1. Dankeschön. Und das, genau, jetzt haben wir hier noch einen letzten Übergang von 2, 1. Die 2 springt auf eine 0 zurück und die 1 springt auch auf eine 0 zurück. Das heißt, dann haben wir wirklich Reset hierhin. Startzustand ist der, wo beide Komponenten der Startzustand sind. Und Endzustände sind die, wo beide Komponenten Endzustände sind. Und das ist auch wiederum nur 0, 0. Und das ist jetzt etwas gekrakelt, der Automat, der gerade 6,1er braucht, um vom Startzustand wieder in den Endzustand zu kommen. Und die Tatsache, dass wir das jetzt hier so schön zweidimensional hinmalen konnten, das war jetzt hingepfriemelt, indem ich mir ein einfaches Beispiel ausgewählt habe. Im Normalfall haben sie halt einfach ganz wild das kartesische Produkt der beiden Zustandsräume und das sieht nicht so schön aus unbedingt wie jetzt hier. So. Dann gehen wir wieder zurück. Noch eine weitere Konstruktion, die ab und zu ganz hilfreich sein kann. Die regulären Ausdrücke sind nämlich auch unter Spiegelung oder Revertierung oder Umkehrung abgeschlossen. Und dazu führe ich jetzt die Notation ein, wenn ich ein Wort W habe, was aus den Buchstaben A1 bis AN besteht, dass dann W hoch R gerade die Umkehrung AN bis A1 ist. Das werde ich also jetzt auch im Rest der Vorlesung ab und zu benutzen. Und dann kann ich das auf die Sprache ausdehnen, dass eben die Umkehrung einer Sprache gerade die Spiegelung all ihrer Wörter ist. Das war also, das ist so definiert wie auch bei den Wörtern von der Notation her, nur dass eben in der Basis eine Sprache steht und nicht ein einzelnes Wort. Und dann ist die Behauptung, wenn eine Sprache regulär ist, dann ist auch die Umkehrsprache, die Spiegelsprache AR regulär. Und auch hier kann man sich das wieder an den Automaten oder den regulären Ausdrücken überlegen. Das ist häufig eine eigentlich viel auch viel leichter zu programmierende Methode, indem man was mit dem regulären Ausdruck macht. Und hier könnte man sich, tut jetzt die Folie nicht, aber man könnte sich auch anhand des regulären Ausdrucks überlegen, indem man den regulären Ausdruck spiegelt. Das ist wirklich, das würde einem die Spiegelsprache bringen. Aber wir machen es mit Hilfe des Automaten. Und wir starten eben mit einem Automaten, der die Sprache A erkennt. Nennen wir den mal M. Und jetzt sollen wir einen Automat, der die Umkehrsprache erkennt. Naja, die naive Idee ist natürlich, dass man einfach jede Transition umdreht. Und das macht man auch mehr oder weniger. Aber man muss noch ein bisschen mehr machen. Und deswegen ist das Ganze, das ist ein NFA, ist es ziemlich klar, wenn man die Richtung der Transition umkehrt, oder dass es ein NFA werden kann. Aber warum braucht man auch noch die Epsilons? Das sehen wir gleich. Also erst kehren wir die Übergänge um in dem resultierenden Automaten und jetzt füge ich einen neuen Startzustand hinzu und sage, okay, von dem neuen Startzustand Q0', da mache ich einen Epsilon-Übergang in jeden Endzustand. Und jetzt mache ich Q0 zum einzigen Endzustand. Das heißt, ich hatte vorher die Endzustandsmenge F hier in meinem Automaten, mit dem ich begonnen habe. Dann habe ich für diesen neuen Zustand Q0 in jeden Endzustand einen Epsilon-Übergang gemacht. Und dann sage ich, jetzt ist aber mein ursprünglicher Startzustand Q0, das wird jetzt der einzige Endzustand. Das kann man sich auch als Bild aufmalen. Ich versuche es mal aufzumalen. Dann hätte ich hier meinen ursprünglichen Automaten. Hier ist ein Startzustand. Hier sind ein oder mehr Endzustände. Und ich habe eben Transitionen. Zum Beispiel so eine. Mit A komme ich von da nach da. Was mache ich jetzt? Ich drehe die Transition um. Das heißt, aus dieser Transition mache ich jetzt gerade die umgekehrte Transition. Dann füge ich eben einen neuen Zustand hinzu. Den habe ich genannt Q0'. Führe Übergänge ein. Dahin. Und mache jetzt mache das zum Startzustand und mache meinen früheren Startzustand zu dem einzigen Endzustand. Das heißt, das hier ist kein Startzustand mehr, sondern wird ein Endzustand. Und die Endzustände sind natürlich jetzt keine Endzustände mehr. Das heißt, die bleiben zwar drin, aber sind eben keine Endzustände mehr. Das Umdrehen, das macht Sinn, dass der Startzustand zum Endzustand wird und die Endzustände nicht mehr Endzustände sind. Das macht auch Sinn. Wieso müssen wir diese ganzen Epsilon-Übergänge einführen? Was ist da? Warum kann man das nicht einfacher ohne Epsilon handhaben? Der Punkt ist einfach, dass unsere Automaten immer nur genau einen Startzustand haben dürfen. Und wir hätten jetzt, wenn wir die Endzustände zu Startzuständen machen, hätten wir mehrere Endzustände, was im Prinzip genauso gut funktioniert. Es gibt manche Autoren, die definieren ihre endlichen Automaten, ihre nicht-deterministischen endlichen Automaten auch so, dass sie mit einer ganzen Startzustandsmenge arbeiten. Aber wir haben das nicht getan und deswegen müssen wir jetzt künstlich auf einen Startzustand verknappen und das machen wir, indem wir einen neuen zufügen und den auf die eigentlichen Startzustände mit Epsilon gehen lassen. Und skizzieren wir mal ein Beispiel. Oder Und zwar, jetzt starte ich von einem Automaten, der Folgendes macht. Der beginnt hier, dann haben wir 0 oder 1, bringt uns in den nächsten Zustand, 0 oder 1 wieder in den nächsten und so weiter. Und dann nach K Transitionen, das heißt, das soll hier jetzt, wenn es 0 ist, 1, 2 bis K sein oder K minus 1, das ist ja irgendwie egal. Und dann mit einer 1 in einen Endzustand oder mit einer 0 in einen Fangzustand, wo wir nicht mehr rauskommen und der kein Endzustand ist. Das ist also ein DFA, der was erkennt? Der erkennt die Sprache, wo die das Karte Bit, die Menge der Wörter, in der das Karte Bit 1 ist. Sie laufen erstmal, ja genau, K müsste das gerade sagen, 1, 2, also wenn Sie K-Übergänge haben, K oder K minus 1, das müsste, wenn K, hier ist mehr ein 0, dann ist es K, dann müsste das hier K minus 1 sein, glaube ich. Oder? Das erste Bit. Ja, K minus 1. Das erkennt also gerade die Sprache der erkennt oder akzeptiert alle Wörter, deren Kartes Bit 1 ist. Das ist also linear in dem K, dieser Automat. Was können wir jetzt darüber schließen? Was können wir anhand dieses Beispiels, ich habe die Umkehrung gar nicht hingezeichnet, will ich auch nicht, Übergänge umzudrehen, das ist nicht so schwierig. Aber was können wir daran, was können wir daraus schließen über die Größe des Umkehr-DFA? Also wenn Sie jetzt natürlich hier beim Umkehren, da drehen Sie die Übergänge um und damit kriegen Sie einen NFA. Jetzt, wenn Sie den entsprechenden DFA bauen würden, in diesem Fall, was wissen Sie über die Größe bereits? Das, ja? Ja, das ist exponentiell. Das ist nämlich gerade, die Spiegelsprache ist gerade die, die wir vor ein paar Vorlesungen hatten, wo das k-letzte Bit eine 1 ist. Und da haben wir bewiesen, dass das sich eben nicht dass man da mindestens exponentiell viele Zustände braucht. Das heißt, das ist jetzt ein Beweis, dass die Umkehrung einer Sprache, wenn ich dafür einen DFA suche, dass da auch wieder ein exponentieller Aufblaseffekt auftreten kann. Also Umkehrung kann zu exponentiell größeren DFAs führen. Und das sind immer diese Überlegungen, die man anstellen sollte bei solchen Konstruktionen. Was kann eigentlich passieren? Wie groß kann das Ding werden? Und da ist eben die Produktkonstruktion ist angenehm, weil die keinen exponentiellen Aufblaseffekt hat. Hier kann das bei der Umkehrung dazu führen, dass es exponentiell größer wird. Ja, jetzt ein paar Rechenregeln für die Manipulation regulärer Ausdrücke, und damit führe ich auch gleich ein neues Relationssymbol ein. Wenn ich zwischen reguläre Ausdrücke diese Dreifachgleichheit schreibe, dann meine ich damit nicht, dass die regulären Ausdrücke identisch sind von der Syntax her, sondern damit meine ich, die stellen die gleiche Sprache dar. Dass also die Sprache von Alpha dieselbe ist wie die Sprache von Beta, und ich sage dann, dass ich diese beiden regulären Ausdrücke, dass die äquivalent sind. sonst würde ich sagen, sie sind identisch oder vielleicht sogar syntaktisch identisch, wenn ich betonen möchte, dass sie bis auf das letzte Pixel gleich sind. Und hier noch ein Beispiel, eben der Ausdruck Alpha oder Beta ist zwar äquivalent zu dem Ausdruck Beta oder Alpha, aber ist definitiv ein anderer, syntaktisch gesehen ein anderer Ausdruck, aber es stellt eben die gleiche Sprache dar. Und das sind jetzt einfach eine Reihe von einfachen und auch einfach einzusehenden Rechenregeln, die man kennen sollte, wenn man eben mit regulären Ausdrücken arbeitet, weil man dann oft die sehr aufgeblasenen regulären Ausdrücke wieder kollabieren kann. Die Null, also das ist ja der reguläre Ausdruck, der für die leere Menge steht, der verhält sich bei der Alternative genau wie eben eine Null sich verhalten würde. Und hier sehen Sie auch ganz schön, dass der warum manche Autoren ein Plus schreiben, dann kriegen sie eben wirklich so Rechenregeln wie 0 plus Alpha ist gleich Alpha. Also das Plus hat viele der Eigenschaften, oder die Alternative hat viele der Eigenschaften, die man vom Rechnen mit Zahlen her gewohnt ist. Konkatenation als Produkt funktioniert auch wieder sehr gut von den Rechenregeln her, dass eben 0 mal, also 0 konkateniert mit Alpha ist dasselbe, ist äquivalent mit Alpha konkateniert mit 0, ist eben gerade die leere Sprache, weil sie eben sonst ein Wort aus der ersten Sprache nehmen müssen und ein Wort aus der zweiten, aber im Fall von 0 Alpha ist eben die leere erste Sprache leer, also haben sie gar keine Worte in der Konkatenation. Epsilon verhält sich wie die 1 bezüglich der Konkatenation. Epsilon gefolgt von Alpha ist Alpha, Epsilon ist Alpha, weil sie eben einfach nur in alle Worte von Alpha noch das leere Wort dran multiplizieren. Null Stern ist einfach Epsilon. Das einzige Wort, was eben immer in dem Stern drin ist, ist das Epsilon, aber sonst ist da nichts drin, weil sie eben in der Null nichts drin haben. Und auch wieder Epsilon-Stern, das ist eben ja beliebig lange Verkettung von leeren Wörtern, ist halt immer noch leer. Dann Assoziativität, das ist ziemlich klar, wenn irgendwas für die Vereinigung steht, dann hat es natürlich alle die Eigenschaften von der Vereinigung, ist eben assoziativ. Dasselbe gilt für die Konkatenation, ist auch assoziativ. Alternative ist kommutativ. Natürlich ist die Konkatenation nicht kommutativ. Also die beiden regulären Ausdrücke sind nicht äquivalent. Es kommt schon darauf an, in welcher Reihenfolge Sie die beiden Teilwörter hintereinander setzen. Aber distributiv ist es. Das heißt, Sie können die Konkatenation mit der Alternative das eine über das andere drüber ziehen, dass eben Alpha mal Beta oder Gamma ist dasselbe wie Alpha, Beta oder Alpha, Gamma in beiden Richtungen. Und wenn Sie einen Oder haben, Alternative zwischen zweimal demselben, das ist natürlich keine wirkliche Alternative mehr. Die waren alle sehr einfach zu sehen. Jetzt noch eine Reihe von Sternlemmata, Epsilon oder Alpha, Alpha Stern ist gerade wie der Alpha Stern. Wieso? Naja, das Epsilon ist gerade dieser eine Fall, der noch fehlt bei Alpha, Alpha Stern, um eben ganz Alpha Stern Ihnen zu geben. Ob Sie jetzt Alpha Stern Alpha haben oder Alpha, Alpha Stern, macht auch keinen Unterschied. Zweimal Stern ist dasselbe wie einmal Stern. Es ist in beiden Fällen, kriegen Sie einfach beliebige Konkatenationen von Wörtern in der Sprache von Alpha. Und jetzt als Beispiel würde ich diese, also ich werde jetzt keine von diesen Eigenschaften beweisen, weil das sehr einfach ist, beziehungsweise für den Stern hier, da braucht man dann meistens noch Induktion, weil der Stern eben eine Vereinigung ist von allen endlichen Konkatenationen. Das ist eher was für eine Übungsaufgabe, aber nicht hier jetzt für die Vorlesung. Aber was ich Ihnen zeigen wollte, ist eben einfach ein Beispiel, aus den obigen Äquivalenzen eine neue Eigenschaft zwischen regulären Ausdrücken herzuleiten. Ah nein, ja doch, genau, ja. Und zwar, ich fange an mit Epsilon oder Alpha Stern und werde das auseinanderfalten. Erstmal das Alpha Stern mit Hilfe dieses Sternlemmas hier oben. Habe ich also Alpha Stern ersetzt durch Epsilon oder Alpha Alpha Stern. Dann kann ich umklammern. Ja. Der hier, ja. Warum es auf der rechten Seite kein Plus ist, kann man einfach sehen. Das Plus sind ja immer nicht leere Konkatenationen von Wörtern, aber auf der linken Seite haben Sie auch das leere Wort. Und das ist genau der Unterschied, ja. Also das, Sie könnten es auch anders schreiben, Sie haben es zwar begriffen, ich schreibe es trotzdem mal hin, Epsilon oder Alpha Plus, wenn wir ein Plus in der Sprache hätten, ist äquivalent zu Alpha Stern. Das ist, ups. Das ist eine andere Art, das eingerahmte kleine Lemma zu schreiben. Kommen wir also hier unten wieder zurück von der Assoziativität. Jetzt habe ich diesen Ausdruck umgeklammert und dann haben wir Epsilon oder Epsilon nebeneinander. Jetzt kann man natürlich das Epsilon oder Epsilon wieder kollabieren und kriegt Epsilon oder Alpha Alpha Stern und dann kriege ich, dass das Ganze gleich Alpha Stern ist, wieder mit dem Sternlemma. Das heißt, das ist jetzt eine Herleitung der Eigenschaft, dass eben Epsilon oder Alpha Stern äquivalent ist mit Alpha Stern. Mit Hilfe der Rechenregeln, die wir auf den Folien gesehen haben. Das ist nichts Ungewöhnliches jetzt. Sie haben wenn Sie irgendwas mit Zahlen machen, dann haben Sie ähnliche Umformungen. Ich wollte es hier einfach mal einem Beispiel durchgehen. Dazu noch Fragen? Mhm. Ja. Gut. Sonst noch? Ja. Entschuldigung, welche? Ah ja, gleiche erste Zeile. Kann man ja, also ich schreibe es einfach mal hin, wieso gilt das? Ich schreibe einfach nur 0, nicht noch diesen Strich. Das ist äquivalent mit Alpha. Warum? Weil eben die Sprache von 0 oder Alpha ist dasselbe wie die Sprache von der 0, vereinigt mit der Sprache von Alpha. Naja, die Sprache von der Null ist aber gerade die leere Menge, vereinigt mit der Sprache von Alpha. Naja, und die leere Menge vereinigt mit irgendwas ist eben gerade die Sprache von Alpha. Also per Definition. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet hat. Das ist aber so, wie Sie es eben einfach zeigen, indem Sie die Sprachdefinition nehmen, auffalten und die üblichen Gesetze auf der Sprachebene benutzen. Das heißt, es ist nichts anderes als die Übertragung der mengentheoretischen Gesetze, dass zum Beispiel die leere Menge vereinigt mit irgendeiner Menge wieder die irgendeine Menge ist, hochgehoben auf die Ebene der regulären Ausdrücke. Spannende Frage. Wir haben jetzt da eine Reihe vielleicht etwas zufällige Rechenregeln aufgeschrieben. Lässt sich mit Hilfe dieses Satzes von Regeln, lassen sich da alle gültigen Äquivalenzen herleiten? Das heißt, alle Äquivalenzen Alpha, Äquivalent Beta, für die wirklich die Sprachen gleich sind, kann ich das dann auch damit herleiten? Und es stellt sich raus, nein. Das ist ein ziemlich altes Resultat bereits. Der hat gezeigt nicht nur, dass diese Menge von Äquivalenzen, die wir da angegeben haben, sondern dass keine Menge von Äquivalenzen ausreicht, um alle gültigen Äquivalenzen damit herleiten zu können. Und das Problem ist, dass einfach Äquivalenzen zu schwach sind, um alle Äquivalenzen zu beweisen. Sie brauchen stärkere Mittel, sie brauchen nämlich bedingte Äquivalenzen. Das ist eine Möglichkeit, dass sie eben nicht nur Gleichungen haben, irgendein Alpha ist Äquivalent zu irgendeinem Beta, sondern unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel wenn das Alpha nicht das leere Wort enthält, dann sind die beiden gleich, sowas. Wenn sie das sich gönnen, dann geht es. Aber das kam dann ein paar Jahre später von dem sehr bekannten Arthur Salomar, ein großer Theoretiker der formalen Sprachen. Und der hat dann gezeigt, wenn ich zum Beispiel bedingte Gleichungen zulasse mit Vorbedingungen, dann geht es. Da gibt es eben vollständige Axiomsysteme, regular events, das ist in unserem Sprachgebrauch heute reguläre Ausdrücke. Also es geht im Prinzip, aber man muss mehr zulassen in den Basisaxiomen als nur Gleichungen. Gut, ja, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Hilfsmittel. Ja, im Endeffekt benutzt man es oft, um zu zeigen, dass Sprachen nicht regulär sind. Und zwar, weil man zeigen kann, dass alle Sprachen, die regulär sind, müssen eine bestimmte Eigenschaft erfüllen. Und diese Eigenschaft gilt für manche Sprachen beweisbar nicht, also können sie auch nicht regulär sein. Das ist so der Schluss, den man da benutzt. Und das sogenannte Pumping-Lemma zeigt einem, wenn gewisse Wörter in der Sprache sind, dann sind auch gewisse andere Wörter in der Sprache. Und bevor ich es Ihnen auflege, sage ich Ihnen die Kernidee dahinter. Wenn Sie in einem Automaten sehr lange rumlaufen, dann werden Sie irgendwann, weil es ein endlicher Automat ist, denselben Zustand zweimal erreicht haben. Und damit haben Sie eine Schleife in Ihrem Weg. Und damit können Sie die Schleife auch beliebig oft wiederholen. Und das ist die Grundidee, dass wenn ein hinreichend langes Wort in der Sprache von dem Automaten ist, dann muss es auch noch viel längere Wörter geben, die sich mithilfe dieser Schleifenbildung erzeugen lassen. Das ist die Grundidee dabei. Und um das genau zu formulieren, muss man aber sehr vorsichtig vorgehen. Und das, wenn man jetzt also mehrmals in konkreter oder abstrakter Form sich uns angucken. Wir starten also, der Satz sagt, sei R regulär. Wir haben also eine Sprache R, die ist regulär, für die gibt es also einen Automaten oder einen regulären Ausdruck. Und dann ist die Behauptung, dann gibt es eine Zahl, die von der Sprache abhängen wird. Das ist eine Zahl N, größer 0. Und das ist eben gerade diese Zahl, sagt, wie groß muss denn das Wort sein, damit man diesen Aufblaseffekt erzielen kann. Und dann ist es so, wenn Sie dieses N haben, dann gilt, dass jedes Wort Z in dieser regulären Sprache, das aber mindestens die Länge N hat, das lässt sich dann zerlegen, wenn ich das in hinreichend langes Wort nehme, in diese drei Teile U, V, W. Und das sind gerade die Teile erstmal vom Startzustand hin zu diesem Zustand, wo dann die Schleife beginnt, dann die Schleife und dann den Weg zum Endzustand. Und mit dieser Idee ist es auch ziemlich klar, dass wenn ich jetzt dieses eine Wort Z habe, dass dann noch viel mehr Wörter drin liegen in der Sprache, nämlich all diese Wörter, wo ich den Mittelteil dupliziere. Also Behauptung, Sie konnten jetzt für alle hinreichend langen Wörter, abhängig von der Sprache, können Sie eine Zerlegung finden, die folgende Eigenschaft hat. Diesen Mittelteil, der ist nicht leer, denn den wollen Sie jetzt iterieren oder aufpumpen. Deswegen heißt das Pumping-Lemma. Das zweite ist, dass der Präfix von dieser Zerlegung, also das UV hier, dass der maximal die Länge N hat. Und der dritte Teil ist, und das ist der eigentlich spannende Teil, der sagt, und das ist der, den man sich mindestens merken sollte, dass eben dieses aufgepumpte Wort U, dann V hoch I für beliebig große I, auch inklusive 0, W, das ist also dieses Wort hier aufgepumpt, wo man das V beliebig oft wiederholt hat, dass das auch wieder in der Sprache sein muss. Dass also, wenn Sie ein hinreichend langes Wort nehmen, dann gibt es von dem eine Zerlegung, dass eben alle aufgepumpten Varianten der Zerlegung auch wieder in der Sprache drin sind. Das heißt insbesondere nicht, dass es jede Zerlegung dafür, dass es für jede Zerlegung funktioniert, aber es gibt eben immer eine, sodass man es aufpumpen kann und dass diese beiden Teilwörter, dass das V nicht leer ist und das UV maximal N ist. Und das werden wir jetzt noch in zwei Varianten nochmal hinschreiben, damit es mit der Zeit dann einsinkt bei den Lesern und Hörern. Jetzt gucken wir uns nochmal die logische Struktur des Satzes an, jetzt mit Quantoren statt mit natürlicher Sprache. Das heißt, für alle regulären Sprachen R behaupte ich, es gibt eine Zahl N, also das N kann von dem R abhängen, wird auch meistens abhängen, sodass für jedes Wort, was hinreichend lang ist, was heißt das eben? Für alle Worte Z in der Sprache, die mindestens die Länge N haben, dafür gibt es eine Zerlegung. Also es gibt UVW mit diesen drei Eigenschaften, die ich jetzt nicht nochmal hingeschrieben habe. Das UVW ist eine Zerlegung von dem Z und insbesondere ist eben die Eigenschaft, dass V hoch I, W auch wieder in R sind für alle I. Das ist der springende Punkt des Aufpumpens. Aber das interessiert uns gar nicht. Das war auf der vorherigen Folie schon gut aufgeschrieben. Was eben uns jetzt interessiert, ist diese Sequenz von Quantoren. Dass das eben immer so ein abwechselndes ist. Für alle gibt es einen, sodass für alle dann wieder was gibt. Und wie man das jetzt auch nochmal anders interpretieren kann. Das ist ein allgemeines Prinzip, was ich jetzt hier auf diesen speziellen Satz hier anwende. Ich kann das nämlich auch als ein Spiel betrachten. Ein Spiel zwischen zwei Leuten. Der eine möchte gerne diese Formel als falsch beweisen und der andere möchte sie gerne beweisen. Und der Spieler 1, das ist eben der, der die Sprache werden wir gleich sehen. Also Spieler 1 wählt sich eine reguläre Sprache. Der beginnt also, ich behaupte ja, für alle regulären Sprachen. Also kann sich Spieler 1, der das widerlegen möchte, der sagt sozusagen, du behauptest, für alle gilt das. Na, jetzt nehme ich mal eine, versuchen wir das doch mal, dich zu widerlegen. Vielleicht klappt es für die ja nicht. Der wählt sich also eine reguläre Sprache. Jetzt haben Sie behauptet, dann gibt es ein N, also müssen Sie dieses N produzieren. Also muss jetzt Spieler 2 als Antwort auf die reguläre Sprache eine Zahl finden, sodass der Rest dieser Formel dann für diese Zahl auch gilt. Okay, ich behaupte jetzt also, der Spieler 2 gibt halt irgendein N zurück, 50.000. Und jetzt sagt der Spieler 1, okay, jetzt lass mich doch mal ein Wort suchen. Vielleicht kann ich da ein Wort finden, das sich eben nicht zerlegen lässt. Also wählt sich Spieler 1 jetzt irgend so ein Wort aus der Sprache, was natürlich jetzt die von Ihnen geforderte Länge haben muss, mindestens N. Und jetzt müssen Sie wiederum aber jetzt sagen, okay, ist lang genug, also muss ich das ja zerlegen können, also muss ich jetzt dieses UVW produzieren können und dann natürlich zeigen können, dass das diese Eigenschaft hat, aber das lassen wir weg. Das ist dann eine zweite Stufe. Das erste ist einfach dieses Hin und Her zwischen diesen beiden Leuten. Der eine möchte gerne den zeigen, dass es immer funktioniert und der andere möchte irgendein Beispiel finden, wo es nicht funktioniert. Und Spieler 2 gewinnt dann eben, wenn er eine Zerlegung produzieren konnte, die diese ganzen Eigenschaften hier hinten hat. Und Spieler 1 gewinnt, wenn er eben eine Sprache gefunden hat, sodass sie kein N finden, sodass das von ihnen produzierte N eben nicht funktioniert hat, er dann noch ein Wort finden konnte, wo die Zerlegung nicht möglich war. Das ist also das Wichtige, dass man das versteht, dass immer hier ein Hin und Her ist. Einmal beginnt man mit irgendeiner beliebigen Sprache, für die muss es dann wieder ein N geben und jetzt muss aber für ein beliebiges Wort aus der Sprache eine Zerlegung existieren. Und Das Pumpinganger behauptet eben, dass der Spieler 2 eine Gewinnstrategie hat. Egal, der kann eben irgendeine... Genau, wenn er richtig spielt, dann gewinnt er jede Partie. Er kann nämlich für jede Sprache, die ihm gegeben wird, der Spieler 1, der das widerlegen will, das Pumpinganger gibt ihm eben eine Sprache und dann muss Spieler 2 dieses N und diese Zerlegung produzieren. Und wenn er das immer kann, dann ist das eben nichts anderes als die Tatsache, dass dieser Satz wahr ist. Und jetzt führen wir noch eine Sprechweise ein, eine Pumpinganger-Zahl für eine Sprache. R ist einfach eine Zahl, sodass alle Wörter der Länge mindestens N aus der Sprache, dass die sich eben zerlegen und aufpumpen lassen. Also eine Zahl N, sodass gerade dieser zweite Teil des Satzes dann gilt, dass für jede Wort Z in der Sprache eine Zerlegung existiert, die sich aufpumpen lässt. Und natürlich, ich werde oft diese Nebenbedingungen, die wir da noch auf der vorherigen Folie hatten, über die Längen. Es sind ja 3 Bedingungen immer. Das hier ist die wirklich wichtige, die man haben will, dieses Aufpumpen, aber die anderen darf man auch nicht vergessen, nur sind die eher nachgeordnet und ich werde auch oft, wenn ich sie nicht wirklich brauche, die beiden anderen ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ja, und jetzt können wir das beweisen. Das ist nämlich, eigentlich habe ich es schon bewiesen, als ich es ihn motiviert habe. Ich fange also an. Ich habe eine reguläre Sprache, also muss es einen Automaten A geben, der diese Sprache akzeptiert. Und jetzt kann ich diese Pumpinganger-Zahl, also die Zahl, ab der jedes Wort, wenn es größer gleich die Länge n hat, dass es dann diese Zerlegung existiert, das kann ich ganz klar angeben. N ist nämlich gerade die Anzahl der Zustände. Ich habe ja gesagt, wenn ich ein hinreichend langes Wort nehme und durch den Automaten durchlaufe, das Wort abarbeite, dann muss ich irgendwann einen Zustand doppelt zum zweiten Mal besuchen und ich erreiche natürlich spätestens dann einen Zustand zum zweiten Mal, wenn das Wort mindestens so viel Buchstaben hat, wie der Automat Zustände hat. Das heißt, bei den regulären Sprachen ist das Pumpinganger sehr einfach. Später bei den kontextfreien wird es komplizierter. Aber hier ist es klar, die Pumpinganger-Zahl ist einfach die eines Automaten, der genau diese Sprache akzeptiert. Gut, jetzt nehmen wir also mal ein Wort Z, was aus den Buchstaben A1 bis AM existiert, was in der Sprache R ist und wo M eben mindestens N Buchstaben hat, also mindestens so viele Buchstaben, wie der Automat Zustände hat. Und jetzt behauptet der Satz ja, wenn ich ein so langes Wort nehme, dann ist es tatsächlich zerlegbar. Und das ist gerade jetzt die Aussage. Das, was ich auch vorhin schon skizziert habe, wenn ich eben Z lese, dann laufe ich durch diese Zwischenzustände. Ich beginne mit einem Startzustand Q0, das ist gerade der Startzustand meines Automaten, und dann durchlaufe ich eine Zustandsfolge P0, P1, P2, bis ich irgendwann in meinem Endzustand, also in dem letzten Zustand PM rauskomme, nachdem ich eben den Buchstaben am Ende des Wortes gelesen habe. Und da M größer gleich N ist, müssen in dieser Folge von Zuständen ein Zustand doppelt sein. Also muss es I und J geben, I echt kleiner als J, sodass die beiden Zustände PI und PJ die gleichen sind. Das ist ja ein einfaches Gesetz über endliche Mengen. Und dann kann man diese Zustandsfolge das Wort kann man jetzt direkt ausgehend von diesem I und J zerlegen, nämlich das Präfix U, das einem zu diesem Punkt führt, ab dem eine Schleife möglich ist. Das ist gerade der Teil hier von A1 bis AI, dann von AI plus 1 bis AJ, das ist der Teil, von dem ich behaupte, dass man den aufpumpen kann. Und dann das Suffix ist der Teil AJ plus 1 bis Länge von M, da hätte ich auch AM schreiben können, statt Länge von Z. Also hier denken Sie sich M, das passt ein bisschen besser. Das ist mein letzter Teil. Und jetzt wissen wir eben, dass der Zustand PI gleich dem Zustand PJ ist, dass man dieses Wort aufpumpen kann. Dieses Teilwort V ist aufpumpbar, weil man nämlich mit dem AJ dann wiederum, das AJ ist ja gleich das AI, das heißt der letzte Zustand, den man erreicht, wenn man das AJ gelesen hat, ist gerade der gleiche Zustand, den man direkt davor hatte. Man kann also nahtlos mit dem AI plus 1 weitermachen. Es gilt eben, UV ist maximal die Länge N, ja, weil nämlich man hat, genau, das war eine Bedingung, die ich hier vergessen habe. Ich habe nur gesagt, I muss kleiner als J sein, aber wir fordern weiterhin, dass das J kleiner gleich N ist. Das muss es geben. Es muss ja eine Wiederholung stattgefunden haben, spätestens nachdem ich alle Zustände abgelaufen habe. Und das ist genau das, was dieses J kleiner gleich N sagt. Also ich kriege einen zweiten Index in meiner Folge von Zuständen, der gleich dem ersten der erste Zustand ist, spätestens nach N Schritten. Und dass das leer ist, das sieht man hier auch. Und dass es eben aufpumpbar ist, dass ich also jetzt dieses Wort hier beliebig oft wiederholen kann und ich immer noch die gleiche, im Endeffekt wieder in dem gleichen Zustand am Ende lande, also das Wort wieder akzeptiere, das sehen Sie eben gerade durch die Tatsache, dass wir hier das I haben. Und hier das J. Und wenn Sie jetzt eben zum Beispiel, Sie könnten ja hier noch einen U, V, V, W machen. Was würde dann passieren? Sie würden mit UV, würden Sie in AJ landen. Und warum können Sie dann noch ein V dahinter schreiben? Naja, weil Sie nach dem AJ wenn Sie das AJ gelesen haben, werden Sie in demselben Zustand sein, wie wenn Sie das AI gelesen haben. Das ist gerade diese Aussage hier und damit können Sie wieder das V nochmal durchnudeln. Zwischenfrage, muss das ein DFA sein oder kann das auch ein NFA sein, damit dieser Beweis funktioniert? Ja? Genau, das sollte auch gehen. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst einfach nur hingeschrieben, A ist gleich und habe hier nicht geschrieben DFA oder NFA. Das funktioniert für beide genauso gut. Die Tatsache, wenn Sie einen Automaten mit N-Zuständen haben, dass Sie irgendwann in eine Schleife reinlaufen müssen, nach spätestens N-Transitionen, das hat nichts mit Determinismus oder Nicht-Determinismus zu tun. Ja, und für die regulären Sprachen kriegen Sie da auch das einfache Fazit, dass eben, wenn diese reguläre Sprache von einem Automaten M akzeptiert wird, dann können Sie als Pumping-Lemma-Zahl gerade die Menge der Zustände des Automaten nehmen. Also da wissen Sie, ab dieser Länge von Wörtern wird eben so ein Aufblaseffekt eintreten. Einfach Testfrage. Pumping-Lemma-Zahl, eine Pumping-Lemma-Zahl für die Sprache, die von A, B, Stern, C erzeugt wird. Drei, genau, weil es nämlich einen Automaten gibt mit drei Zuständen, der genau diese Sprache akzeptiert. Den male ich jetzt nicht hin. Das ist jetzt auch nicht schwierig, aber ich will da dann was demonstrieren. Was ist die Pumping-Lemma-Zahl? Natürlich 4, weil Sie den Automaten mit 4 Zuständen, 5? 5 Zuständen. Also ist die Pumping-Nummerzahl 5, Entschuldigung. Genau, ja, das hätte mir auch auffallen müssen. Die Pumping-Nummerzahl ist 5, weil Sie einen Automat mit 5 Zuständen haben. Aber das ist jetzt erstmal einen Moment lang vielleicht irritierend, vielleicht, weil jetzt behaupten Sie ja, das ist, wenn man hinreichend lange Wörter hat, dass man die dann aufblasen kann. Aber ich kann die doch nicht aufblasen können. Da ist ja überhaupt nur ein einziges Wort in der Sprache drin. Wieso funktioniert das alles? Warum habe ich jetzt hier gerade irgendwie komisch argumentiert? Ja?
Also der Satz war ja, für alle Wörter, die Länge sind, gilt irgendwas.
Genau. Ja, ich wiederhole es nochmal. Der Satz sagt, für alle Wörter, die mindestens die Länge der Pumping-Nummerzahl haben, das war 5, die in der Sprache sind. Aber es gibt über in der Sprache keine Wörter der Länge 5 oder Größe. Das heißt, das ist eine wahre Aussage bei einem, die einem nichts hilft. Man kann nichts aufpumpen, weil nichts da ist in der Sprache, was groß genug ist. Und jetzt einfach noch mal Verständnisfrage. Wenn Sie statt der Menge der Zustände die Menge der Zustände plus 1 wählen, ist das dann auch eine Pumping-Lemma-Zahl für die Sprache? Ist nicht so schrecklich schwierig. Wie bitte? Ja, sehr gut, danke. Ja, und zwar, wenn es für alle Wörter der Länge Kardinalität von QM gilt, dann gilt es natürlich erst recht für alle Wörter, die noch eins länger sind. Danke. Ein paar Beispiele. Das heißt, das machen wir dann besser, weil man da doch ein bisschen genauer hingucken muss, und das wäre dann auch nur ein Beispiel. Machen wir die Beispiele, die uns zeigen, dass gewisse Sprachen nicht regulär sind. Nächstes Mal, ich will nur gerade darauf hinweisen, das ist jetzt sozusagen das Kernbeispiel. Das zeigt nämlich das Erste, was wir haben, dass die Sprache der Menge der Wörter, wo das erste Teil des Wortes mit den A's und der zweite Teil des Wortes mit den B's gleich lang ist, das ist von einem endlichen Automaten nicht erkennbar. Der endliche Automat kann nicht zählen. Das ist so die Idee. Danke, dass Sie heute den Lärmpegel so gering gehalten haben. Und ja, wir sehen uns am Donnerstag wieder.